Auch ich möchte euch herzlich zu diesem Sonntagmorgen-Gottesdienst euch begrüßen. Ich hoffe, ihr seid genauso wie ich durch die Lieder mit hineingenommen in die Anbetung. Das Herz ist weit für unseren Herrn Jesus Christus. Mit jeder Predigt, die ich vorbereite und ich mich hinsetze, beginne ich damit, dass ich die Einleitung schreibe. Und der erste Satz ist, wie begrüße ich die Gemeinde, wie begrüße ich euch? Und ich muss ehrlich sagen, mir fällt nichts Neues ein. So, ich begrüße immer gleich und ich habe überlegt, ich könnte ja kreativ werden und eine andere Begrüßung, aber mir fällt da keine ein. Ich bin da nicht so kreativ in diesen Dingen. Aber ich hoffe trotzdem sehr, dass ihr euch persönlich und herzlich von mir gegrüßt fühlt. Ja? Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, der sich heute dazugeschaltet hat zu diesem Gottesdienst, der hungrig nach dem Wort Gottes ist, der das Wort Gottes hören und verstehen möchte. Von daher möchte ich einfach sagen, schön, dass du dabei bist, schön, dass du dich heute auch wieder eingeschaltet hast. Und wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, bist du umso herzlicher willkommen und herzlicher gegrüßt. Der heutige Predigttext steht wieder im Markus-Evangelium in unserer Predigtreihe. Im Kapitel 12, Vers 35 bis 37. Nur drei Verse. Ja. Markus Evangelium, Kapitel 12, die Verse 35 bis 37. Ich möchte lesen. Und Jesus begann und sprach, als er in den Tempel lehrte, wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? David selbst hat im Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. David selbst nennt ihn Herr, und woher ist er sein Sohn? Und die große Volksmenge hörte ihn gern. Dass wir diese Worte verstehen, dass unsere Herzen offen sind für das Reden Gottes und zum Verstehen, dass wir diesen Schatz heben können, aus diesem Schatz Altes und Neues heben können, lasst uns beten. Jesus Christus, wirklich öffne uns die Ohren und die Augen, dass wir Verständnis haben und verstehen, was dein Wort sagt. Und dein Wort redet von dir und somit lass uns verstehen, was es über dich sagt. Ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest. Ich danke dir für all die Offenbarung. Ich danke dir letztendlich für die Offenbarung deiner selbst, dass wir in dir Gott begegnen, Gott sehen, Gott nahen können, Gott lieben dürfen, Gott verstehen können. Ich danke dafür. Ich danke für diesen Morgen und vom Herzen für jeden Einzelnen, der sich auch an diesem Morgen die Zeit genommen hat, diesen Gottesdienst zu erleben und somit dich zu erleben. Und ich will dich um deinen guten Segen, Jesus, bitten. In deinem herrlichen, wunderbaren, allmächtigen Namen. Amen. Beim Auslegen des Wortes Gottes verfolge ich ein Hauptziel. Ich habe ein großes Anliegen, eine große Motivation oder ja, ein Prinzip, das ich vor vielen, vielen Jahren mir aufs Herz geschrieben habe, mir vorgenommen habe. Und seitdem versuche ich mit allen Mitteln da treu zu bleiben. Und zwar, mein Anliegen ist es, und das wird euch nicht viel Neues sein, mein Anliegen ist Jesus Christus, das Evangelium von Jesus Christus von der ganzen Schrift zu verkündigen. Das ist mein ganz, ganz großes Anliegen. Das Evangelium, die gute Nachricht aus der ganzen Bibel, von der ersten bis zur letzten Zeile zu verkündigen. Und dabei diese großen Linien immer aufzuzeigen, wie dieses Buch ein Buch ist und dieses eine gemeinsame Thema von Jesus Christus und dieser guten Nachricht der Erlösung, von der Lukas uns da in der Einleitung hineingenommen hat und durch die Schriftlesung, wie auch das nochmal groß gemacht bekommen haben, dass diese Botschaft, dass es eine Botschaft ist von der ersten bis zu der letzten Zeile, diese ganzen Zusammenhänge und diese roten Linien oder diesen roten Faden, das ist wirklich mein ganz großes Anliegen. Und dieses Anliegen verfolge ich ebenfalls beim Auslegen des Markus-Evangeliums. Die einzelnen Begebenheiten, die einzelnen Abschnitte, Perikopen, Aussagen, die sind für sich herrlich. Das sind wertvolle, kostbare Perlen, die man anschauen, polieren und betrachten und wirklich bewahren kann und soll. Aber mein Anliegen ist es, nicht nur die einzelnen Abschnitte und die einzelnen Aussagen zu betrachten, sondern sie in das Bild des Ganzes zu setzen. Das ist mein großes Anliegen beim Markus-Evangelium, dass wir verstehen, warum diese Aussage an dieser dieser Stelle steht und warum, was ist wirklich die Bedeutung dieser Aussage. Ich verstehe wirklich das Markus-Evangelium in dieser Weise, das ist wie so eine, das sind viele, viele Perlen, kostbare Perlen, und da gibt es so eine Perlenschnur, einen schönen in roter Farbe, und anhand dieser Schnur werden diese Perlen aufgehängt oder angeordnet sozusagen, und das ergibt dann eine Kette, eine wunderschöne Perlenkette. Und die schöne Perlenkette besteht darin, dass die einzelnen Perlen an der richtigen Stelle sind. Jede dieser einen Perle von der Größe, vom Umfang, von der Farbe, von der Qualität, all das trägt dazu bei, dass es ein herrliches, ganzes, wunderschönes Bild ergibt. Und das ist mein Anliegen, das Evangelium von Jesus Christus, vom Markus-Evangelium, uns zu entfalten und darüber zu lehren und zu predigen und dabei aber aufzuzeigen, dass das Markus-Evangelium wirklich eine Einheit ist und dass jeder Abschnitt und jede Perikope einen bestimmten Zweck erfüllt und ganz bewusst an einer bestimmten Stelle steht. Und in der Art und Weise, wie es auch geschrieben wird, im Vergleich zu den anderen Evangelien, es wichtig ist, dass es in dieser Art und Weise so formuliert und genau so an dieser Stelle steht. Und ich hoffe, ihr konntet etwas davon spüren von meinem Anliegen, und das ist wirklich dafür schlägt mein Herz. Und so trägt auch dieser Abschnitt, den wir heute haben, diese drei Verse tragen zu dem Gesamtbild des Markus-Evangelium bei, tragen zu dem Gesamtverständnis vom Markus-Evangelium bei. Diese drei Verse sind, das ist eine sehr, sehr kostbare Perle, die sozusagen in diesem roten Faden des Markus-Evangeliums an einer ganz bestimmten Stelle platziert wurde, und zwar hier. Und ich möchte heute euch da hineinnehmen und euch zeigen, an welcher Stelle und warum und vor allem, was ist so kostbar an diesem Abschnitt und an dieser Perle. Darum ganz kurz diesen roten Faden euch nochmal dran zu erinnern, kurz mal den Faden aufnehmen, und um zu schauen, wo passt das hinein, wo stecken wir diese Perle da hinein. Erschreckt bitte nicht, wenn ich euch bitte, mit mir Markus Kapitel 1, Vers 1 aufzuschlagen. Das ist weit zurück. Wir beginnen nicht wieder von vorne. Ich dachte aber, ich lese bewusst Markus 1, Vers 1. Warum? Weil Markus eigentlich gleich zu Beginn des Evangeliums das Thema und diesen roten Faden in dem ersten Vers zusammengefasst hat. Das ist eigentlich der rote Faden, und das ist der Kontext, in dem alles entfaltet wird. Ich lese euch nochmal vor als Erinnerung. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und dann heißt wie in den Propheten und so weiter. So, Markus beginnt und sagt, Anfang des Evangeliums, also es geht um das Evangelium, Markus 1, Vers 1. Anfang des Evangeliums und Jesu Christi, Jesus des Messias. Wichtig, Jesus von Jesus, dem Messias. Und dann kommt die Hauptaussage des Sohnes Gottes. Letztendlich ist das die Botschaft, Jesus Christus ist der Messias und der Messias ist der Sohn Gottes. Und das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und dann beginnt Markus das zu entfalten. Das, was Markus am Anfang vom Evangelium stellt, diese Aussage, hat zum Beispiel Johannes am Ende von seinem Evangelium gestellt. In Johannes Kapitel 20, Vers 30, 31, auch das ist ein bekannter Vers. Ich zitiere, so versuche ich aus dem Stegreif zu zitieren, das ist nur, dass ihr Bescheid wisst. Johannes schreibt am Ende von seinem Evangelium, sagt, dass Jesus viele Zeichen, Wunder getan hat. Aber die er getan hat, wurden aus dem Grund geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Das ist die gleiche Formulierung. Und wir durch ihn ewiges Leben haben. Aus Glauben an ihn ewiges Leben haben. Letztendlich ist das der rote Faden, ist das die Botschaft. Jesus ist der Christus und der Christus ist der Sohn Gottes. Und aus Glauben an ihn haben wir ewiges Leben, haben wir Erlösung von unseren Sünden. Das ist die Botschaft, das ist der rote Faden. Und dann beginnt Markus das in dem Evangelium so zu entfalten, dass er die Sohnschaft Gottes, die Göttlichkeit Jesu in dieser Art und Weise beweist, er zeigt seine Vollmacht, und zwar in Wort und in der Tat. Er zeigt, was Jesus, in welcher Vollmacht Jesus lehrte, und er zeigte, in welcher Vollmacht Jesus Dinge getan hatte. Und diese Beispiele, die Markus da ausgesucht hat aus der Fülle, sollen beweisen, ja, Jesus ist wirklich Sohn Gottes. Das ist der Grund, warum so viele Gegebenheiten und Ereignisse so angeordnet worden sind. Sie sind eine Beweisführung, Jesus ist der Christus, er ist der Sohn Gottes. Und zwei Dinge werden deutlich. Zwei Dinge werden deutlich und wir haben das, also zumindest habe ich mir Mühe gegeben, euch das vom Markus-Evangelium zu entfalten. Zwei Dinge. Es geht darum, um den rettenden Glauben. Was ist der Inhalt unseres Glaubens? Und Markus macht deutlich, es ist, der Inhalt des Glaubens ist, was wir über die Person Jesu glauben und was wir über sein Werk glauben. Diese zwei Dinge werden uns deutlich gemacht. Es wird entfaltet, wer er ist und was er tut. Das heißt, wer er ist, dass er nämlich Menschensohn und zugleich auch Gottes Sohn ist. Und was er tut, es ist das Werk der Stellvertretung oder das Werk der Rechtfertigung. So, diese beiden Dinge müssen wir verstehen, an diese beiden Dinge müssen wir begreifen und an diese Dinge müssen wir glauben, um gerettet zu werden. Nämlich, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht und das ist der rote Faden durchs Markus-Evangelium. Mein Markus hat dafür gesorgt, dass ich hier Wasser habe, von daher hat er auch einen guten Dienst an mir getan. Also, dieser Anspruch, den Jesus erhoben hat und dieser Anspruch, der proklamiert wurde, löste eine Ablehnung bei den Führern Israels. Bei der religiösen Schicht und bei den verantwortlichen Leuten löste es eine Ablehnung und sie verstanden das und sie sahen das als Gotteslästerung. Und für sie war das ein Anstoß und ein Ärgernis. Dieser Anspruch der Göttlichkeit Jesu war ein Ärgernis, es war für sie Blasphemie, es war Gotteslästerung, es war wirklich ein intensiver Anstoß. Die Folge daraus, sie suchten jede Gelegenheit, ihn durch entweder durch eben eine Aussage oder durch das, was er tat, von dem zu überführen, dass ein Gotteslästerer war. Sie suchten einen Grund, ihn umzubringen. Vor allem und intensiv in der letzten Woche. Das taten sie schon die 3 Jahre hindurch, haben es nicht gemacht. Als Jesus nach Jerusalem hineinzog, unter dem großen Jubelgesang, als Jesus nach Jerusalem kommt, in der großen Erwartung der großen Volksmenge, dass der Messias jetzt da ist. Denn was haben sie gesagt? Hosianna, denn dann kommt dem Sohn Davids. Gelobt sei das Reich des Davids, können wir im Markus-Evangelium lesen. Also sie hatten jetzt eine ganz große Erwartung. Jetzt kommt der Messias, jetzt kommt der Christus und jetzt beginnt der Sohn Davids, das Reich aufzurichten. Jetzt geht's los. Mit dieser großen Erwartung haben sie Jesus mit hineinbegleitet nach Jerusalem. Und diese Euphorie und diese Euphorie hat dazu beigetragen, dass der Hass der religiösen Führer gegenüber Jesu noch ins Unermessliche wuchs. Denn sie wurden neidisch und wurden eifersüchtig auf ihn. Und der Hass wurde einfach noch viel, viel stärker, sodass sie viel intensiver die Versuche starteten, um ihn zu überführen. Von diesen Versuchen zeigt Markus uns 3 Beispiele. Und das war der Gegenstand der letzten Predigten, die wir miteinander uns angeschaut haben. Jesus zieht nach Jerusalem also ein und was er tut, er verurteilt diese Generation, er verurteilt die Verantwortlichen, die Führer Israels. Warum? Weil sie die Frucht nicht bringen, die Gott gefällt, die Gott sucht. Von welcher Frucht sprach Jesus? Was fehlte ihnen? Was fehlte ihnen letztlich? Von welcher Frucht? Wenn ihr mit mir Kapitel 12 in Vers 22 kurz noch einmal zurückgeht, auf diese 2 Stellen begrenze ich meinen Kontextüberblick. 12, 22, da heißt das, Moment, nee, nicht 12, 22, Entschuldigung, 11, 22. Wenn ihr in 11,22 geht. Jesus verflucht einen Feigenbaum. Er spricht darüber, dass es keine Frucht mehr gibt. Und dann redet er zu den Jüngern und sagt letztendlich ihnen, was aber Gott möchte, was Gott erwartet. Schaut mal, da heißt es. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Letztendlich, wenn wir es zusammenfassen und aufs Wesentliche reduzieren wollen und sagen, welche Frucht fehlte, und welche Frucht suchte Gott? Wir können es so reduzieren, dass Jesus das von den Jüngern erwartete und ihnen von ihnen verlangte, was er im Tempel und bei dem Volk und bei den Führern Israels nicht bekam, nämlich Glauben an Gott. Der Inhalt dieses Glaubens, und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, der Inhalt dieses Glaubens, was Gott will, dass wir glauben? Es ist das Evangelium. Es ist die Offenbarung des Evangeliums in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das haben sie nicht. Sie haben ihn verworfen, sie haben ihn nicht anerkannt, also sie haben ihn nicht nur nicht erkannt, sondern nicht anerkannt, haben ihn verworfen und haben nicht die Frucht Gott gebracht, letztendlich, die Gott gesucht hat, nämlich Glauben dem, was Gott gesagt hat, auf welchem Weg wird Gott den Menschen rechtfertigen. Sie irrten, sie verwarfen Jesus Christus, sie verwarfen denjenigen, der für sie die Rechtfertigung erfüllen sollte. Warum verwarfen sie ihn? Und das ist auch etwas, was wir intensiv angeschaut haben, weil sie Gottes Willen nicht kannten. Und warum kannten sie Gottes Willen nicht? Weil sie Gottes Willen nicht verstanden. Warum verstanden sie ihn nicht? Weil sie in Bezug auf das Lesen und Verstehen der Schriften irrten. Und das ist die Anklage. Jesu, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Weil ihr die Schrift nicht kennt, erkennt ihr mich nicht. Weil ihr nicht die Schrift nicht richtig lest, begreift nicht, wer ich bin. Begreift nicht, wer ich bin. Das ist der Irrtum. Und von einem dieser Irrtümer berichtet unsere Perle. Das ist ein Beispiel, wo sie geirrt haben und warum sie den Messias, den Christus, verworfen haben. Das ist unser Beispiel. Und das ist die Begebenheit in Markus Kapitel 12, ab Vers 35. Schauen wir uns diesen Irrtum etwas genau an. Bevor wir Vers für Vers durchgehen, ich habe bewusst keine klassische Gliederung diesmal gemacht. Das sind nur drei Verse. Es ist gut, nur drei Verse zu haben. Ich dachte, endlich nur drei Verse wieder. Die Chance, dass ich das in einer Predigt gut schaffe, ist größer als bei 4, 5, 6, 7 Versen. So, das ist das eine. Und, aber auch vom Inhalt dachte ich, diese Predigt hat nur einen Punkt. Diese Predigt hat nur einen Gliederungspunkt. Es wäre alles künstlich, jetzt daraus 3, 4 Punkte zu machen. Es hat eine Hauptaussage, es hat einen Punkt. Alles andere ist dem untergeordnet und erklärt letztendlich das. Und diese Predigt hat einen einzigen Punkt. Und über diesen einen einzigen Punkt möchte ich heute predigen und euch den entfalten. Und dieser eine Oberpunkt oder der Hauptpunkt ist eigentlich auch das Thema dieser Predigt. Und bevor ich euch dieses Thema formuliere oder wie ich es formuliere, möchte ich euch sagen, um was es hier eigentlich geht. Dieser Abschnitt und diese Verse behandeln die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Wer ist er? Wer ist Jesus der Christus? Wer ist er eigentlich? Es gibt in der Kirchengeschichte, in der Religionswissenschaft, in der Theologie kein umstrittenes Thema als das. Nehmt irgendeinen Bereich der biblischen Theologie oder des biblischen Themas, und ihr werdet kein anderes Thema finden, das in der ganzen Menschheitsgeschichte so umstritten behandelt wurde wie das. Es ist die Gottheit Jesu. Es ist das Thema nach der Zwei-Naturen-Lehre Jesu. Der Glaube und die Überzeugung, dass Jesus sowohl 100% Mensch und zugleich 100% Gott ist. Es gibt kein umstrittenes Thema als das. Und es gibt keine größeren Irrlehren in Bezug auf das. Und bis heute herrscht Unkenntnis und Unverständnis, auch sogar unter sogenannten, die sich Christen nennen, das heißt, die sich auf diesen Christus beziehen, nicht wenige leugnen den Christus, der eben der Sohn Gottes ist. Für sie undenkbar. Jesus selbst hat während seines Dienstes die Jünger immer wieder gefragt und die Menschen immer wieder gefragt. Und er sagt zum Beispiel, was sagen die, wer bin ich? In Markus Kapitel 12, Kapitel 8, Vers 27, Markus Kapitel 8, Vers 27, bevor Petrus dieses großartige Zeugnis gibt, sagt er, was sagen die Menschen, wer bin ich? Und es gibt große Spekulationen darüber, große Irrtümer und absurde Meinungen, wer Jesus Christus ist. Manche glauben, er ist einer der Propheten, sogar Johannes der Täufer soll er wieder auferstanden sein. All das wurde geglaubt. Bis heute existieren unglaubliche, absurde Meinungen, wer Jesus Christus eigentlich wirklich war. Bis heute meinen viele und stehen dazu, zum Beispiel im Judentum und im Islam, Jesus war ein Prophet. Doch ein gewaltiger, zwar nicht der Prophet, aber er war ein Prophet. Andere sagen, er war ein Religionsstifter, und zwar der größten Religion dieser Welt. Andere sind davon überzeugt, er war ein Revolutionär. Er war ein sozialer Politiker. Andere glauben, er war ein Gescheiterter. Andere sagen, er war ein Irrlehrer. Andere sagen, er war ein Verführer. Und andere meinen, er ist ein Engel. Um nur ein paar Beispiele euch zu nennen, bis heute, was Menschen über Jesus Christus denken, wer eigentlich wirklich ist. In dem Moment aber, wenn wir uns positionieren und behaupten und sagen, er ist der Sohn Gottes, ab diesem Moment begeben wir uns auf ein Kriegsfeld. Und dann müssen wir Kämpfe ausstehen. Das ist ein Kriegsfeld. Ja. Aber das ist das Entscheidende. Das ist das eigentliche Thema. Was bedeutet es, an Jesus Christus zu glauben? Wer ist er? Er ist der Sohn Gottes. So, das Thema habe ich ihr über diesen Abschnitt überschrieben. Es ist die Gottheit Jesu. Und zwar ein Stein des Anstoßes. Ein Stein des Anstoßes, die Gottheit Jesu. Das, unsere drei Verschen behandeln das schwierigste Thema, das es gibt, die Gottheit Jesu. Das ist der Hauptpunkt. Das ist der erste Gliederungspunkt und der einzigste Gliederungspunkt, den ich mit euch anschauen möchte. Bevor wir in die Versen gehen, und ich habe heute vor, mit euch einfach durch die drei Verse so durchzugehen, es sind nur drei, und die Verse auszulegen und diesen Hauptpunkt anhand von diesen drei Versen einfach zu erklären, wie Jesus die Argumentation und warum er vor allem das so macht, wie er es macht. Höchst interessant. Wie immer, wie vorher schon, offenbart er seine ganze Herrlichkeit in seiner Autorität, Vollmacht, Weisheit, wunderbar, in seinem Verständnis des Wortes Gottes. Bevor ich aber das tue, habe ich auf dem Herzen noch eine Sache zu sagen. Das, was ich euch versucht habe, gleich in der Predigt deutlich zu machen, das ist meine Theologie. Es sind jetzt mittlerweile doch einige Jahre her. Ich habe immer an die Bibel und an die Irrtumslosigkeit der Bibel immer geglaubt. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich daran nicht geglaubt habe oder gezweifelt habe. Das war für mich immer klar. Jesus wirklich erkannt und begriffen habe ich erst mit 22 Jahren. Ein tiefes Verständnis, aber wie man dieses Buch liest, um Jesus zu erkennen, bekam ich viel später. Das hat aber meinen kompletten Predigtdienst, meinen Lehrdienst, meinen Glauben, die Art und Weise, wie ich die Bibel lese, komplett verändert. Und vor vielen Jahren bin ich dann los und habe versucht, in dieser Art und Weise die Gemeinden und auch diese Gemeinde darin hineinzunehmen und zu lehren, wie man dieses Buch liest, um Jesus Christus darin zu finden. Das hat mir nicht immer nur Freunde verschafft und nicht immer nur Freude, aber das, was ich euch heute zeigen möchte oder was Jesus da macht, ich finde es so herrlich, weil das ist die komprimierte Fassung meines biblisches Verständnis, beziehungsweise ich will es andersrum sagen. Hier haben wir das von Jesus selbst, wie man eigentlich die Bibel lesen sollte. Was es bedeutet, die Bibel so zu lesen, dass wir Jesus Christus und das Evangelium darin finden. Und zwar in drei Versen. Komprimiert, wunderbar. Lasst uns das also gemeinsam anschauen. Vers 35. Und Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte. So, zuerst mal ganz kurz, wir haben die Verortung in den Tempel hinein. Das heißt, es erinnert uns, wir sind jetzt kontinuierlich in diesem Predigtthema drin, wir sind kontinuierlich in Markus drin, wir wissen, wo wir uns befinden, wir sind an diesem einen Mittwoch. Das ist der Lehrmittwoch und Jesus verbrachte diesen Lehrmittwoch in dem Tempelbezirk und lehrte. In dieser Zeit wurde konfrontiert mit den Führern Israels wellenartig und in dieser Zeit nutzte er auch die Gelegenheit, um die Volksmenge, die ja zahlreich zu diesen Tagen der Passafestes da war, um sie zu unterrichten, um sie zu lehren. So, Jesus ist da im Tempel und er lehrt. Und jetzt ist ein nicht so wichtiger, ja, man überliest es vielleicht schnell, da heißt es, und Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte. Dieses begann deutet darauf hin, okay, Jesus, jetzt startet er sozusagen, nachdem diese Welle der Anfechtungen und der Infragestellen kam, jetzt startet eine Lehre. Aber da steckt mehr dahinter. Dieses Wort, das bei uns übersetzt ist mit Jesus begann, zumindest bei mir, kann man auch etwas anders übersetzen. Und da haben sich, ich sage mal, die Übersetzer nicht einfach getan, um das richtige Wort zu wählen. Das hat was mit dem Kontext zu tun. Eigentlich steht da und anhebend, oder man kann auch übersetzen, und antwortend sprach er und lehrte. Und viele haben sich dafür entschieden zu übersetzen, und er begann und lehrte, was in gewisser Weise einen Neustart sozusagen symbolisiert. Oder man kann den Eindruck bekommen, okay, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, jetzt beginnt Jesus zu lehren. Aber das Wort, das griechische Wort, das jetzt mit begangen hier steht, kann man auch übersetzen, und er antwortete und sprach. Und ich glaube, das wäre sogar die bessere Übersetzung. Das ist auch eine gute Übersetzung, aber die bessere Übersetzung ist in diesem Verständnis, er antwortete. Und warum? Weil das, was jetzt passiert, unmittelbar mit dem zu tun hat, was vorher passierte. Warum wurde aber das nicht übersetzt mit antwortete? Weil man in den Versen vorher keine Frage fand. Sie fragen Jesus. In der Kontext, die Verse 12, Kapitel 12, die Verse 28 bis 34, ist welcher? Jesus wird eine Frage gestellt, und zwar die Frage nach dem höchsten Gebot. Jesus, was ist das erste Gebot? Jesus beantwortet ihnen diese Frage. Daraufhin meldet sich dieser Schriftgelehrte auch zu Wort und belehrt Jesus. Jesus sagt, okay, du bist nicht weit fern von dem Reich Gottes. Und dieser Abschnitt endet wie folgt. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Und somit meint man, jetzt ist Cut, jetzt ist vorbei. Aber und dann beginnt Jesus die Volksmenge jetzt zu lehren. Aber das, was hier kommt, ist verknüpft oder angeknüpft mit dieser Perle an diesem roten Faden. Das gehört zu dem. In gewisser Weise ist das, was wir jetzt hier haben, die Antwort auf ihren Angriff. Ich werde euch das gleich ein bisschen deutlicher machen. Jesus wurde die Frage gestellt, eine listige Frage. Und das war mein Anliegen, letztes Mal euch zu zeigen. Jesus wurde eine Falle gestellt. Sie wollten ihn dazu bringen, dass er das Schema Israel bekennt, dass er das Glaubensbekenntnis Israel ausspricht, das so beginnt, es gibt nur einen Gott. Und das wollten sie aus seinem Mund hören. Warum? Weil sie ganz genau wussten, dass Jesus den Anspruch erhob, nämlich Sohn Gottes zu sein und somit damit sich Gott gleich machte. Und sie wollten ihn dafür überführen und sagen, das Bekenntnis, das wir doch glauben, sagt doch, es gibt nur noch einen Gott. Wie kannst du dich als Sohn Gottes aussprechen? Wenn man den Abschnitt vorher nicht versteht, dass es nicht darum geht, über das Gesetz oder über die Liebe des Nächsten oder so, dass es nicht im Fokus ist, sondern dass es eine Falle ist. Wenn man nicht begreift, dass hinter diesem Abschnitt eine List war und nicht ein wohlwollendes Kompliment von einem Schriftgelehrten, dann begreift man nicht, warum Verse 35 bis 37 folgen. Warum Markus oder der Heilige Geist an dieser Stelle jetzt diesen Text auch in dieser Art und Weise präsentiert. Denn das ist eine Antwort. Das ist die Antwort auf ihre Frage. Ich will jetzt sogar so weit. Das ist ein Gegenangriff. Er gibt jetzt ihnen etwas. Eine gewisse Antwort in einer Frageform, wie er immer wieder tat, um sie zu überführen von ihrer falschen Annahme, dass wenn die Aussage ist, es gibt nur einen Gott, dass Jesus nicht Gott sein kann. Das ist ihr Verständnis. Jesus ist ein Gotteslästerer. Er macht sich zu Gott. Warum? Er sagt, es gibt nur einen Gott, aber sagt zugleich, er ist Gottes Sohn. Dann sind es ja zwei. Und Jesus gibt jetzt ihnen eine Antwort. Warum? Jesus, obwohl er Mensch ist, gleichzeitig Gott ist. Das ist die Antwort, das ist unser Abschnitt. In dieser Weise gehören diese beiden Abschnitte zusammen. Das ist der Kontext, das ist die Antwort. Er erhob die Stimme und antwortete ihnen und sprach zu ihnen und lehrte ihnen und erklärte letztendlich, wie funktioniert das, wie kann es sein, dass der Sohn des Menschen zugleich auch Sohn Gottes sein kann. Für den Menschen, ich sage, das ist die umstrittenste Frage. Das ist das Thema. Ich kann mich erinnern, nach einem Predigtdienst kam jemand vorbei aus einer Gemeinde und der war ganz entsetzt, dass ich behauptete, Jesus ist Gott. Und der war so entsetzt darüber, sagt, das kann nicht sein. Ich sage, ja, glaubst du nicht, dass er Gott ist? Und doch, aber er ist nicht Gott. Er spricht doch zu Gott, seinem Vater. Er kann doch nicht Gott sein, wenn er sich unter den Vater unterwirft, wenn er ihn will. Für ihn war das überhaupt nicht denkbar. Und gerade das, Gott ist einer. Jesus kann nicht Gott sein. Heute gibt es viele, die meinen, sie glauben an Jesus und zweifeln an seiner Göttlichkeit. Warum? Weil sie das nicht vereinbaren können. Die beiden Naturen Jesu, ganz Gott und ganz Mensch, sie können das nicht verstehen und sie lehnen das nach wie vor ab. Das ist unser Zusammenhang, das ist unser Kontext. Jesus also gibt ihnen eine Antwort. Ich will es nochmal so sagen. Sie sagen, es ist unmöglich, dass du der Sohn Gottes bist, weil Gott ist nur einer. Gell, das hast du gerade gut und nach der Wahrheit beantwortet, sagt der Schriftgelehrte. Gott ist nur einer. Du kannst nicht der Sohn Gottes sein. Somit kannst du dich nicht Gott gleich machen. Und Jesus sagt, okay, ich frage euch mal was. Ich stelle euch meine Frage. Und mit dieser Gegenfrage überführt er sie ihres Irrtums, dass sie keine Ahnung haben, wer eigentlich der Sohn Gottes ist. Dass sie keine Ahnung haben, wer der Christus ist. Sie haben kein Verständnis über den Willen Gottes. Was bedeutet, Gott zu glauben? Welche Frucht sucht Gott? Welchen Glauben sucht Gott, damit die Frucht gebracht wird? Welche Anbetung sucht Gott? In welchem Glauben, in welchem Verständnis? Welche Frucht? Und Jesus illustriert das und zeigt es Ihnen an einem Beispiel aus vielen aus dem Alten Testament in einer herrlichen Art und Weise. Also, Jesus antwortete und sprach. Jesus begann ihnen darauf zu antworten, auf ihre Anklage. Sprach, er in den Tempeln lehrte. Und jetzt schaut mal, wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? Das ist jetzt. In gewisser Weise startet Jesus jetzt einen Konter, einen Gegenangriff. Ich nehme euch da hinein. Erstmal, bevor wir uns die Frage anschauen, wen fragt er? Das ist sehr interessant. Ich plädiere, guckt immer genau hin. Schaut genau hin, zu wem redet er? Was sagt Markus? Markus sagt, wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus das Davids Sohn sei? Wen fragt er hier? Also andersrum, wen fragt er hier nicht? Nicht die Schriftgelehrten. Das ergibt sich doch auch aus der Frage. Denn er sagt, Leute, ich übersetze mal das frei, wie kommen die Schriftgelehrten dazu zu glauben, dass der Sohn, dass der Messias, der Christus, ein Sohn Davids ist? Wie kommen sie auf diese Idee eigentlich? Wie kommen sie zu dieser Theologie? Wie kommen sie zu dieser Lehre? Das ist die Frage. Er fragt, wen? Wen fragt er? Definitiv nicht die Schriftgelehrten. Er fragt, wen? Ich gehe schwer davon aus, wenn ihr Vers 37 lest, das ist nur zwei Verse weiter, da heißt es, David selbst nennt ihn Herr und woher ist er sein Sohn? Und die große Volksmenge hörte ihn gern. Wen hat er das gefragt? Die große Volksmenge. Das heißt, Markus berichtet uns hier, dass die Frage, die sich hier stellte, oder die Lehre, die sich jetzt, die Antwort in diesem Abschnitt, sich auf wen bezieht, mit wem hat er sich da auseinandergesetzt? In erster Linie, oder hier in unserem Text, geht es um die Volksmenge. Geht es um die Volksmenge. Jesus fragt die Volksmenge und sagt, was lernen die Schriftgelehrten über den Christus? Was sagen sie über ihn, woher er kommt? Was ist sein Wesen, was ist seine Natur? Was lernen sie? Wieso sagt Jesus, wieso fragt er sie? Warum? Zwei Dinge. Erstens, weil sie, die Schriftgelehrten, gerade Jesus beschuldigt haben, ein falsches Verständnis von einem Christus zu haben. Nämlich falsches Verständnis vom Sohn Gottes zu haben. Sie beschuldigten ihn der Gotteslästerung, dass er sich Gott gleich macht. Und Jesus geht jetzt um und was war das Ziel der Schriftgelehrten? Vor dem Volk, vor den Volksmengen, Jesus als Gotteslästerer darzustellen. Und Jesus geht jetzt zu den Volksmengen und sagt, nochmal, lasst uns mal das genau anschauen. Was haben sie gesagt? Ist es wahr, was sie da lehren? Ist es wahr, was sie glauben? Lasst uns mal das prüfen. Aber wisst ihr was? Und das ist sehr interessant. Bevor er die Volksmenge über ihr Irrtum informiert, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sie selbst persönlich gefragt. Und das wird deutlich, wenn wir ins Matthäus-Evangelium gehen und den Parallelbericht uns kurz anschauen. Wir waren da schon während der Betrachtung der anderen Stellen in Matthäus Kapitel 22. Matthäus Kapitel 22, Vers 41. Sehr, sehr interessant, dieser Vergleich, dieser synoptische Vergleich. Ich hoffe, dass das für euch jetzt nicht zu lehrhaft, sondern sondern nahrhaft ist, was ich euch hier zeigen möchte. Schaut mal, der Kontext ist der gleiche. Es ist die Frage zuerst nach der Auferstehung, dann die Frage nach dem höchsten Gebot. Matthäus folgt der gleichen Reihenfolge. Inhaltlich folgt er der gleichen Reihenfolge. Aber jetzt sagt er im Vers 41 und schreit, Matthäus, als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen. Wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze sich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße? Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Merkt ihr, eigentlich ist es das Gleiche, was in unserem Text steht und trotzdem anders. Was ist anders? Im Matthäus-Evangelium fragt Jesus die schriftgelehrten Pharisäer und fragt sie. Und sie sagen ihm, ja klar, Sohn Davids. Und dann sagt er, ja, wie erklärt ihr aber, dass er ihn Herr nennt? Und sie sagen, keine Ahnung. Und dann denken sie, nie wieder eine Frage stellen, denn das blamiert uns. Im Markus-Evangelium, wann kam die Aussage und niemand wagte, ihn mehr zu fragen? Nicht nach diesem Abschnitt, sondern unmittelbar nach der Frage nach dem höchsten Gebot, richtig? So, die Kritiker würden sagen, oh nein, stimmt nicht, ein Fehler. Das Wort Gottes ist nicht wahr, es ist nicht unfehlbar. Hier haben wir eindeutig zwei verschiedene Berichte der gleichen Sache. Also irgendeiner muss ja recht haben, Markus oder Matthäus. Nein, ich möchte euch nur kurz das Bild skizzieren, das hier uns berichtet wird. Die schriftgelehrten Pharisäer treffen sich und schicken einen Gesetzeslehrer, der Jesus überführen sollte, von dieser Einfrage. Sie wollen Jesus überführen der Gotteslästerung. Er kann nicht Gottes Sohn sein. Jetzt kommt dieser Schriftgelehrte und stellt ihm diese Frage. Dann reden sie miteinander. Und nachdem sie geredet haben, sagt Jesus, stellt er ihnen, nämlich den schriftgelehrten Pharisäern, diese Frage. Er stellt ihnen und sagt, Freunde, was glaubt ihr denn eigentlich, wer der Christus ist? Ihr sagt, ich bin ein Gotteslästerer. Er fragt sie. Sie daraufhin, keine Antwort, sind blamiert. Und danach wagt sich keiner mehr zu sprechen. Das erwähnt Markus nicht. Markus schreibt nicht darüber. Markus erwähnt etwas anderes. Markus legt einen anderen Schwerpunkt. Er sagt, nachdem Jesus im Prinzip diese Frage beantwortet hatte, er antwortete ihn, deswegen habe ich vor euch darauf hingewiesen, wagte keiner mehr zu sprechen. Und dann sagt Markus, dann ist Jesus hingegangen und hat im ganzen Tempel hat das Volk gefragt. Versteht ihr, was sie da lehren? Begreift ihr, wo der Fehler liegt? Das heißt, Markus beschreibt das, dass Jesus diese Frage nahm und beim Volk sie eigentlich ganz schön dumm dastehen ließ, indem er sie darauf hinwies, nämlich das Volk, dass die schriftgelehrten Pharisäer hier in Irrtum sind und keine Antwort darauf haben. Markus erzählt, was danach passiert ist. Matthäus gibt uns mehr Informationen, was in diesem Zusammenhang wird. Könnt ihr mir folgen? Ist nicht so einfach, aber ich denke, es ist nicht so arg kompliziert, aber wir müssen da verstehen, wie die Ereignisse stattgefunden haben. Und zwar, warum? Um was geht's hier? Was ist die eigentliche Frage? Die eigentliche Frage, oder um was es geht, Jesus stellt jetzt, nachdem er die schriftgelehrten Pharisäer bloßgestellt hat und gesagt hat, dass ihr Verständnis vom Messias nicht schriftgemäß ist und sie da irren, ist er hingegangen und hat bei dem Volk nochmal nachgehakt und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, was eure Lehrer lehren? Habt ihr eine Ahnung, was für ein Verständnis sie eigentlich haben? Das ist, was Jesus macht. Und das Ergebnis ist interessant, gell? Und sie hörten ihm gern zu. Was glaubt ihr, wie die Schriftgelehrten das aufgenommen haben? Also, die Reaktion darauf, hat es denen gefallen, dass das Volk gerne das gehört hat? Definitiv nicht. Aber es wagte niemand mehr. Sie hatten keine Mittel mehr. Sie hatten keine Möglichkeiten mehr. Und es wagte keiner mehr, etwas zu sagen. Denn egal, was sie versuchten, sie schnitten nur schlecht ab. Er stellte sie bloß hin. Also, wie kommen sie? Was ist das Verständnis? Und jetzt kommen wir zu der Frage. Schaut mal die erste Frage. Jesus stellt zwei Fragen. Die erste Frage stellt er und sagt Folgendes. Wie sagen die Schriftgelehrten, also, wir könnten das übersetzen, was glaubt ihr, wie kommen die Schriftgelehrten auf die Idee, dass Jesus Christus Sohn Davids ist? Erstmal keine komplizierte Frage, oder? Und was würdet ihr sagen? Wie kommen sie drauf? Woher haben sie das? Dass der Christus, das heißt der Messias, der Erlöser, der Retter des Volkes Israel, dass er ein Sohn Davids ist, ein Nachkommen Davids ist. Und die Antwort ist plausibel. Und genauso wie bei den Schriftgelehrten, Jesus fragt sie, was glaubt ihr, wer ist er? Bei denen kommt es prompt, sie müssen nicht nachdenken und sagen, wer ist der Christus? Davids, Sohn Davids, ist absolut klar. Warum? Sie kennen anscheinend ihre Schrift. Anscheinend. Das steht doch drin. Ja, wo denn? Ja, in der Bibel, ja, wo denn? Ja, wo steht's denn? Ich gebe euch 1, 2, 3 Beispiele. Ganz kurz. Das erste ist das Entscheidende. Und das ist der Davidische Bund. Und das war die Grundlage für das messianische Verständnis. 1. Chronik, Kapitel 17. Wenn ich euch die Stellen jetzt vorlese, ihr werdet wahrscheinlich sagen, oh, guck mal, ich hoffe, ihr versteht, warum ich vor so vielen Jahren über all diese Stellen mit euch nachgedacht habe und all diese Stellen mit euch durchgegangen bin und sie auch gepredigt habe. In 1. Chronik, Kapitel 17, haben wir den Davidischen Bund. Das heißt, Gott schließt mit David einen Bund. David ist als König komplett anerkannt vom Volk und er begehrt Gott, ein Haus zu bauen. Und er kann es nicht ertragen, dass er in einem Palast wohnt, Gott aber in einem Zelt, und er bittet das von Gott. Und der Prophet Nathan gibt ihm zu schnell grünes Licht. Gott warnt ihn und rudert dann oder sagt, kommt Nathan, das war zu schnell, schickt den Propheten Nathan wieder zu David, und dann kommt eine Prophezeiung. Ich lese nur Vers 11. Schaut mal, das ist die Grundlage der schriftgelehrten Pharisäer. Vers 11. Und es wird geschehen, sagt er, oder ich lese ab Vers 10 ab Ende. So verkündige ich dir nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Das heißt, David, du baust mir nicht ein Haus, der Herr baut dir ein Haus. Und dann heißt es, und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, das heißt, wenn du sterben musst, dass du zu deinen Vätern hineingehst, das heißt, dann wirst du sterben. Dann werde ich deine Nachkommen nach dir aufstehen lassen, das heißt, es wird ein Nachkomme David sein. Und der wird wann sein? Nachdem David gestorben ist. Und der von deinen Söhnen sein wird. Also es wird ein Nachkomme, nicht nur von David, sondern von den Söhnen Davids sein. Also wer kann es schon mal nicht sein? Salomo. So, das ist die Verheißung. Und jetzt schaut mal. Und von deinen Söhnen sein wird. Und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen. Und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Das ist Vers 11 und 12. Das ist die Verheißung, das ist der Davidische Bund. Das heißt, Gott hat dem David versprochen, einer seiner Nachkomme wird derjenige sein, der einen Thron bekommt, der ein König sein wird oder die Herrschaft übernehmen wird. Das ist das Verständnis des schriftgelehrten Pharisäer gewesen. Schaut mal, sie wussten, dass es nicht Salomo ist. Sie wussten, dass der Christus ein Sohn Davids sein wird. Das heißt, ein Nachkommen Davids. Nur nebenbei. David hat einige Söhne, gell? So gab es einige Nachkommen. Die davidische Nachkommenschaft war nicht klein. Nur nebenbei. Interessanterweise haben die schriftgelehrten Pharisäer nie die davidische Herkunft nach dem Fleisch von Jesus in Frage gestellt. Ihr findet keine Stelle, wo die schriftgelehrten Pharisäer gesagt haben, oh, du bist gar nicht du kannst gar nicht der Messias sein. Warum? Du bist gar nicht aus der Linie Davids. Guck mal, dein Papa ist nur adoptiert. Du bist ja, Josef ist ja nicht dein Vater. Und Maria, wie manche meinen, ist ja auch gar nicht die Linie Davids. Manche glauben, dass die Maria nicht auf David zurückgeführt wird, sondern auf Levi. Das kann nicht sein. Wisst ihr, die ganze Diskussion hätte sich schon lange erübrigt, denn die schriftgelehrten Pharisäer hatten die Stammeslisten bei sich im Tempel. Die mussten nur hingehen, die Geschlechtsregister prüfen und sagen, ist Jesus legitim auch zur Nachkommenschaft Davids, ja oder nein? Und wenn sie nur einen Hinweis gehabt hätten, nur einen Zweifel gehabt hätten, dass es nicht war, wäre die Geschichte schon lange aus. Allein diese Tatsache offenbart, dass Jesus aus der Linie Davids sein musste, denn seine Feinde, das wäre für sie gefundenes Fressen gewesen. Sie konnten das nicht anzweifeln, denn das war unzweifelhaft, das war klar. Jesus ist ein Nachkomme, ein buchstäblicher Nachkomme Davids. Und das ist ihr Verständnis. Jesus fragt, was sagt ihr? Wer ist der Nachkomme Davids? Der Christus, der Messias. Und sie sagen, klar, ein Sohn Davids. Und sie berufen sich darauf. Jeremia 23. Ich mache so. Ich sage euch die Stellen. Und sage euch, und ihr könnt sie zu Hause genießen. Jeremia 23, ab Vers 5 bis 6. Jeremia 33, Vers 14 bis 22. Hesekiel 34, Vers 23 bis 27. Amos, Kapitel 9, Verse 11 bis 12. Nur als Beispiel, können Sie gerne von mir haben und wir können sie dir auch online stellen. Ich will euch nur damit sagen, das ist nur ein Beispiel. Die sind übrigens so herrlich, darum habe ich sie aus der Fülle rausgesucht. Hätte ich die Zeit, hätte ich sie einzeln gelesen. Aber all diese Stellen bezeugen Folgendes. Das, was die schriftgelehrten Pharisäer geglaubt haben. Jesus ist der Sohn Davids. Gott hat nämlich verheißen, ich werde dem David einen Spross erwecken. Und er wird der König sein. Er wird der Hirte sein. Er wird das Volk weiden. Er wird das Volk sammeln. Und wisst ihr was die für ein Verständnis hatten von dem Messias? Also er ist ein buchstäblicher, ein fleischlicher Nachkomme Davids. Und was wird er tun? Er wird all die Verheißungen, die Gott versprochen hat, endlich aufrichten. Endlich die Grenzen des Landes, endlich die Feinde, endlich den Segen, endlich den Frieden, endlich den Wohlstand. Alle Nationen werden ihm unterworfen sein, alle Nationen werden ihm dienen, das heißt, alle Nationen werden Israel dienen. Die werden Frucht haben von ihren Bäumen, die Frucht Wasser und Regen. All diese Verheißungen sind verknüpft mit den Verheißungen des König Davids. Gott wird dem David einen seiner Nachkommen auf seinen Thron setzen und eine ewige Herrschaft aufrichten. Und das war die Erwartung und das war das Verständnis. Da wird wirklich einer kommen, ein Nachkomme Davids, und er wird die Römer vertreiben, um jetzt in diesem Bild zu bleiben. Er wird dazu führen, dass nur Wohlstand im Land sind, nur Segen im Land sind, nur Frieden im Land sind. Das wird er tun. Das war ihr Verständnis. Woher hatten sie? Aus der Schrift. Ist doch gut, oder? Aus der Schrift. Und deswegen haben sie so fröhlich und so schnell Jesus geantwortet. Ja klar, ist der Sohn Davids. Der Christus ist der Sohn Davids. Sie sagten, wir kennen die Schrift. Sie wussten sogar, wo er geboren werden sollte. In Bethlehem. Warum? Das ist Davids Stadt. Das war für sie keine Frage. Da irrten sie nicht. Das war ihr klares Verständnis. Und Jesus sagt, okay, das ist so ähnlich wie bei dem schriftgelehrten Pharisäer, wo er sagt, was ist das höchste Gebot? Da kommt die Antwort von Jesus auch gleich. Und dahinter steckt aber eine Frage, eine Falle. Und das macht Jesus auch. Jesus geht in einen Angriff, in gewisser Weise. Jesus geht über und sagt, okay, ihr sagt also, er ist der Nachkomme Davids? Ja. Und das fragt die Volksmenge, was sagen die Schriftgelehrten, wer ist der Christus? Und das ist klar, na klar, der Sohn Davids. Ist selbstverständlich. Jetzt schaut man Vers 36. David selbst hat im Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter meine Füße lege. Jetzt erinnert Jesus sie an die Schrift. Er sagt, okay, ihr sagt, Sohn Davids, wisst ihr eigentlich, was David gesagt hatte? Und zwar nicht nur, was David gesagt hat, was David im Heiligen Geist gesagt hatte. Achtet, was Jesus macht. Das ist keine unwichtige Erwähnung. Er sagt, David selbst, also David war für sie die Instanz, die Autorität. Abraham, David. Auf die, wenn Mose. Wenn etwas die gesagt haben, das war's. David ist ihr König. Das ist der, von dem kommt der Messias, von dem kommt der Christus, das ist einer seiner Nachkommen. Also, wenn dann auf David hören, dann sagt Jesus, habt ihr überhaupt mal gehört, was David gesagt hat über seinen Sohn? Habt ihr mal wirklich gelesen, was David über den Messias gesagt hatte? Natürlich. Jesus sagt, guckt mal genau hin. Und schaut mal, bevor er ihnen ein Zitat Davids, also das sagt, was David geglaubt hatte, sagt er vorher etwas sehr Entscheidendes. Und das ist, was ich meine, das ist meine Theologie. Er sagt, David selbst hat im Heiligen Geist gesagt. Warum sagt Jesus das? Jesus macht damit deutlich, das war nicht die Idee Davids. Das war nicht nur ein Verständnis Davids. Das war auch nicht die Theologie Davids. Wisst ihr, was Jesus sagt? Das ist Inspiration. Das ist Schriftverständnis. Ich will das so zusammenfassen. Das ist, was Petrus später verstanden hatte in der Apostelgeschichte 2, in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 9. Er sagte, David war ein Prophet, denn der Geist Christi war in ihm. David, alles, was David gesprochen hat, was wir in der Schrift haben, in Form zum Beispiel der Psalmen, sagt Jesus, das ist vom Heiligen Geist inspiriert. Das heißt, David wusste er, dass er durch den Heiligen Geist diese Dinge sagte. Andersrum, der Geist Gottes hat ihm diese Dinge offenbart. Der Geist Christi hat ihm diese Dinge offenbart. Erinnert ihr euch an 2. Samuel 23? Vielleicht schlagt ihr mit mir das auf. Für all die mit mir diesen Weg über die 10 Jahre noch nicht gegangen sind, schlagt mit mir in 2. Samuel 23, das sind die letzten Worte Davids. Das heißt, bevor er starb, hat er Folgendes gesagt. Ich Ich bin gleich da. 2. Samuel 23. Ich habe heute aus diesem Grund meine alte Bibel dabei, weil ich in all diesen alten Bibelstellen jetzt und in meiner neuen würde ich nicht so schnell finden. Deswegen musste die alte Bibel aus der Rente für heute wieder kommen. 2. Samuel 23. Ich lese Vers 2. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Es hat gesprochen, der Gott Israels, der Fels Israel hat zu mir geredet. Nur bis dahin und so viel. Schaut mal, das ist das Selbstverständnis Davids. Das hat er am Ende seines Lebens, das sind die letzten Worte Davids in Vers 1. Er hat Folgendes gesagt, Freunde, das, was ich gesagt habe, hat Gott zu mir gesagt. Im Heiligen Geist und durch Heiligen Geist habe ich diese Dinge geredet. Das heißt, David hatte ein absolutes Verständnis von dem Willen Gottes. Wisst ihr, warum ich das betone? Nicht wenige glauben, dass David über sich selbst geredet hat und nachhinein können wir sagen, guck mal, da hat Gott es aber auch auf Christus und auf andere Wahrheiten hinschreiben lassen. Das heißt, dass David keine Ahnung hatte, was er da eigentlich geschrieben hat. Aber das ist nicht wahr. Und Jesus sagt, wir kehren zurück zu Markus Kapitel 12, Jesus sagt, David hat etwas bewusst gesagt über den Christus. Und warum konnte er etwas über den Christus bewusst sagen? Weil er im Heiligen und durch den Heiligen Geist das gesagt hatte. Schaut mal, ich lese euch gleich das vor. David sprach da nicht von sich oder von, David wusste er, von was er da redet. Das ist, was Jesus sagt. David war bewusst, was er da sagt. Und das glaubten sie nicht. Das glauben Christen bis heute nicht. Dass David Jesus kannte. Dass David das Evangelium verstand. Dass David an das Evangelium glaubte. Und dass David wusste, wer der Messias ist und einer seiner Nachkommen sein wird. David wusste, dass sein Sohn Sohn Gottes sein wird. Das wusste David. Warum? Gott hat es ihm offenbart. Ich möchte euch das zeigen. Markus Kapitel 12 sagt also Jesus, David selbst hat im Heiligen Geist gesagt, und jetzt zitiert er Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. So, das ist jetzt Zitat. Das heißt, das, was Jesus sagt, das, was hier steht, hat David im Heiligen Geist gesagt. Und dann sagt Jesus, was hat er da eigentlich gesagt? Lass uns Psalm 110 aufschlagen, damit wir kurz den Psalm wahrnehmen und dann gehen wir zurück, was Jesus dann damit lernt. Psalm 110. Psalm 110. Nun nebenbei, das ist der berühmteste Psalm eigentlich. Das ist der häufigste zitierteste Psalm im Neuen Testament. Das ist, und zwar nicht nur dem Wortlaut nach, sondern auch von der Bedeutung und vom Inhalt. Das ist eigentlich wirklich das Herzstück. Und nicht ohne Grund hat Jesus gerade den genommen. Und der ist, bis auf Christus hin, wurde dieser Psalm sogar unter den Rabbinern, jüdischen Rabbinern, missionarisch gedeutet. Das heißt, die Juden waren davon überzeugt, hier ist die Rede von dem Christus. Deswegen fragt Jesus ja auch sie. Und zitiert auch, für sie war dieser Psalm 110 ein Hinweis auf den Christus, auf den Sohn Davids. Ist euch bewusst, dass wenn man bis zum 3. Jahrhundert die Rabbiner studiert, kein Rabbiner mehr diesen Psalm missionarisch deutet. Keiner mehr sagt, dass es Christus ist. Ist klar, oder? Warum? Weil dieser Psalm sowohl von Jesus wie von den Aposteln als der Beweis schlechthin genommen wurde, um zu beweisen, er ist Gott. Und sie haben das verworfen. Und sie wussten eigentlich, hier geht es um Christus. Sie wussten, es geht um Christus. Also, die hatten keine Antwort drauf. Also mussten sie sagen, hier geht es gar nicht um Christus. Bis zum 3. Jahrhundert wurde geleugnet. Taucht überhaupt kein Kommentar mehr. Und manche sagen, guckt mal, wurde gar nicht so ausgelegt. Das wurde bewusst nicht so ausgelegt, weil die Urgemeinde, die Christen, permanent mit diesem Psalm argumentierten. Also haben sie ihn einfach geleugnet. Das war ein Gegenprotest. Jesus zitiert den Psalm, ich lese euch. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht, aus dem Schoß der Morgenröte, habe ich dich wie Tau gezeugt. Geschworen hat der Herr, und es wird ihm nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten und die Nationen, er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Das ist Psalm 110. Ein gewaltiger Psalm. Hier ist die Rede und jetzt schauen wir genau, was da steht. Hier heißt Spruch des Herrn für meinen Herrn. Wer schreibt es? Jesus sagt, David, im Heiligen Geist. Und jetzt, Jesus sagt so, der Herr sprach zu meinem Herrn. Spruch des Herrn, also der Herr sprach, der Herr. Und hier steht Jahwe. Jahwe, Spruch von Jahwe für meinen Adonai. Interessant. Nicht Adonai spricht über Jahwe. Weil uns ist ja mittlerweile bekannt, dass Jesus synonym für Jahwe steht, richtig? Das ist auch oft mit Herr übersetzt ist, Kyrios. Auch Adonai wird mit Kyrios übrigens auch übersetzt. Aber oft ist es so, der Vater Adonai und Jesus Jahwe. Ich bin, der ich bin, die ich bin, Worte Jesu. Hier ist es aber umgedreht. Hier steht, Spruch von Jahwe zu meinem Adonai. Also, ich will so ausdrücken. Gott Jahwe spricht, sagt David, Gott Jahwe spricht zu meinem, wessen? Davids Adonai. Zu meinem Gott. Gott spricht zu meinem Gott, können wir übersetzen. Zwei verschiedene Gottesnamen werden verwendet. Für die Juden, beides klar. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen Gott. Und David sagt, Gott spricht zu meinem Gott. Wie viele Götter kennt ihr? Und ich sage, ja doch zwei. Nein, es gibt ja nur einen. Und Jesus stellt ihm die Frage, wie kann David im Geist zu dem meinem Herrn, und jeder weiß, um wen es hier geht, wer ist der sich zu Rechten Gottes setzen wird? Für jeden Juden ist klar, das muss der Christus sein. Wer wird regieren? Unter wessen Füße werden alle Mächtigen untergehen? Ist klar, unter dem Messias. Und dann sagt Jesus, stellt die Frage, okay, dann habe ich eine Frage an euch. Wie kann es sein, dass David sagt, dass Gott über seinen Christus, über den Messias, Gott zu ihm Gott sagt? Wieso sagt Gott zu dem Messias Gott? Wieso sagt Gott Jahwe zu dem Messias Adonai? Wie geht das? Die Frage ist doch welche? Wie kann der Nachkomme, der Sohn Davids, der Mensch ist, wie kann Gott ihn zugleich aber wie nennen? Adonai. Könnt ihr mir folgen? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Wie kann Jesus zu gleicher Zeit ein Nachkomme Davids sein und zu gleicher Zeit aber Gott selbst sein? Schaut mal, die Frage bringt er in Kapitel 12, Vers 37. Oh, wie gern würde ich euch Psalm 110 auslegen und euch zeigen, welche Auswirkungen, Konsequenzen das auf alle Bereiche es hat. Man begreift die Auferstehung, die Endzeit, die Wiederkunft Jesu nicht, wenn man Psalm 110 nicht richtig versteht. Denn Psalm 110 ist die Ausgangslage für Paulus in 1. Korinther 15 für die Argumentation der Auferstehung. Wenn man da ein falsches Verständnis hat, dann geht es schief in allen Bereichen. Also sagt Jesus Folgendes. David, Vers 37, David selbst nennt ihn Herr. Also Adonai. David selbst nennt ihn Herr. Und woher ist er sein Sohn? Interessante Frage. Also wenn David also der Vater von Christus, ihn aber den Christus Adonai nennt, Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Versteht ihr die Frage? Die stehen da und denken, kein Wunder, dass sie keine Antwort hatten. Wie kann er zugleich der Gott von David sein und zugleich aber von David kommen? Ja, beantwortet man das. Und das ist unmöglich. Versteht ihr? Das ist die Zwei-Naturen-Lehre. Es funktioniert. Er kann nicht zugleich Davids Gott sein und in dem gleichen Augenblick aber auch Davids Nachkomme sein. Ja, entweder ist es ein Mensch oder es ist Gott. Und Jesus sagt, aber wie kommt es, dass da David von Gott durch den Heiligen Geist inspiriert, ihn Herr nennt? Jetzt können wir sagen, ja, David hat es halt nicht verstanden. Oder das ist an der Schrift und an der Aussage gibt es keinen Zweifel, dass David den Messias Herr nennt, also Adonai. Die Frage ist nur, wie kann das sein? Darauf hatten die Schriftgelehrten keine Antwort. Und Jesus fragt es die Volksmenge und sagt, haben die eine Antwort darauf oder nicht? Wie verhält sich das? Sie sagen, ich bin ein Gotteslästerer, weil ich mich als Sohn Gottes erkläre und sage, ich bin Gott, obwohl ich ein Nachkommen Davids bin. Gell? Sie sagen, das ist Gotteslästerung. Und was ist mit David? Wenn David ihn Adonai nennt, obwohl er sein Sohn ist, wieso sagt ihr nicht, dass er ein Gotteslästerer ist? David hat genau das gelehrt, genau das geglaubt. Gott ist einer. Und der Christus ist Gottes Sohn. Der Gottes Sohn ist Gott. Er ist einer. Ich bin Gott. Ich bin Adonai. Ich bin Jahwe und ich bin Adonai. Wer mich sieht, sieht den Vater. Sie konnten keine Antwort geben. Darf ich euch eine kurze Antwort geben? Eine kurze Reise durch die Bibel. Ich versuche das kurz zu machen, um euch die Antwort zu geben. Was verstanden nicht? Wo ist der Irrtum? Wo ist der Irrtum? Sie verstanden die Bibel nicht. Sie begriffen die Bibel nicht. Sie verstanden nicht, sie lagen im Irrtum in der Bedeutung und in den Aussagen der Schrift. Ich gehe mit euch kurz die Stellen durch und bitte euch, an zwei Stellen würde ich euch erinnern, ein, zwei Stellen schlagen wir auf und dann denke ich, muss es für heute genügen. Wir beginnen da an den Stellen, die ihr gut kennt. 1. Mose Kapitel 3, der Sündenfall. Gott verheißt das erste Mal eine gute Nachricht und sagte, ein Nachkomme Adams und ein Nachkomme der Frau wird der Schlange in den Kopf zertreten. Darum übrigens heißt der Messias Menschensohn, weil er aus der Linie vom Menschen, Adam bedeutet Mensch, Erdling, von Erde. Und Gott verheißt, einer aus dieser Linie, also ein Menschensohn, ein Nachkomme Adams, von der Frau geboren, wird dem Feind, dem wahren Feind, den Kopf zermalen. Kennen wir gut. Oft darüber gelehrt und euch das vorgemalt. Und dann entfaltet uns die Bibel von Anfang an diese Linie. Auch die kennt ihr, richtig? Und wir kommen über Seth, kommen dann zu Noah, von Noah zu Abraham, Isaac, Jakob, Judah und kommen wohin? Zu David. Und dann verheißt Gott David eben diesen Bund. Und da bitte ich euch mit mir nochmal kurz 1. Chronik wieder aufzuschlagen. Und ich lese euch ein bisschen weiter, was die Schriftgelehrten nicht getan haben. Sie haben Vers 11 gelesen, das war's. Sie sagen, da steht's, natürlich, der Nachkomme, der Christus muss der Sohn Davids sein, weil Gott hat ihm David verheißen hat. Einer deiner Nachkommen, der von deinen Söhnen sein wird. Aber sie haben Vers 13 nicht gelesen oder andersrum. Vers 13 nicht verstanden oder andersrum, Vers 13 nicht geglaubt. Schaut mal, was Vers 13 steht in 1. Chronik, Vers Kapitel 17, Vers 13. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Als Gott dem David das Versprechen gab, ein Bund schloss und sagt, David, der mir ein Haus bauen wird, wird aus deiner Nachkommenschaft kommen, David. Aber weißt du was? Er wird mein Sohn sein, David, nicht dein Sohn sein. Das ist, was Jesus sagt, als er sie fragt, und wie nennt er ihn sein Sohn? Also wie ist er sein Sohn? Er sagt, habt ihr nicht 1. Chronik wirklich gelesen, was da steht? Wessen Sohn ist er? Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Und jetzt, wie geht das? Wie kann er Sohn Gottes sein und zugleich auch Nachkomme David sein? Und die Schrift sagt, lies weiter. Lies weiter. Darf ich euch Psalm 2 vorlesen? Psalm 2, auch ein Psalm, den wir mittlerweile gut kennen. Psalm 2. Warum toben die Nationen und sind alt ist die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen, gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wer ist der Gesalbte? Das ist der Christus. Alle wenden sich gegen den Gesalbten, gegen Gott und gegen den Gesalbten. Warum? Sie wollen ihn loswerden. Und jetzt schaut mal, was Gott sagt. Psalm Vers 2, Vers 6. Hab doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich hab doch den König, den Gesalbten, eingesetzt auf Zion. Nicht ihr, ich salbe ihn zum König. Und jetzt Vers 7. Wer ist dieser König? Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Der Messias, was sagt die Schrift? Der Messias, der Nachkomme Davids, ist von wem gezeugt? Von David? Nein. Gott sagt, mein Sohn bist du, ich habe dich gezeugt. Das haben sie nicht verstanden, was das bedeutet. Sie gehören zu denen, die sich gegen den Gesalbten sich gestellt haben, gegen den Herrn, weil sie nicht verstanden haben, dass dieser Gesalbte der Sohn Gottes ist, von Gott gezeugt. Sie konnten das nicht glauben. Sie konnten das nicht annehmen. Das ist Gotteslästerung. Das überstieg ihr Verstand. Geht mit mir Jesaja 7, wie wird das passieren? Was kannten sie nicht? Die Klassiker nehme ich heute wieder bewusst, Jesaja 7. Jesaja 7, Vers 13, da sprach er, der Prophet Jesaja. Schaut mal, zu wem er redet. Habt ihr das, Jesaja 7? Ich sehe auf die Uhr und ich weiß, ich muss Gas geben. Schaut mal, Jesaja 7, Vers 13. Hört doch Haus Davids. Schaut mal, zu wem er spricht. Zum Haus Davids, warum? Das ist jetzt die davidische Linie, sie muss etwas begreifen. Ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Warum glaubt ihr Gott nicht? Warum glaubt ihr nicht, was Gott sagt? Jetzt schaut mal, was er sagt. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird seinen Namen nennen, Immanuel. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Warum ist es so wichtig, dass eine Jungfrau schwanger wird? Weil die Zeugung nicht vom Menschen geschieht. Das Kind, das zur Welt kommt, von einer Jungfrau geboren, ist nicht von einem Mann gezeugt, ist nicht von einem Menschen gezeugt, sondern von Gott. Darum kann dieses Kind nur was sein? Gottes Sohn. Darum heißt es Immanuel, Gott mit uns. Das ist Immanuel, das ist Gott, der Mensch wird. So klar, haben Sie keine Ahnung. Kannten Sie Jesaja? Oh, Sie liebten Jesaja. Verstanden Sie ihn? Niemals. Geht mal in Vers 9, Kapitel 9. Der nächste berühmte Text, ich lese nur ab Vers 5, es ist euch alles bekannt, es war schon mal alles auf eurer Zunge. Ihr habt schon alles mal das gelesen, gehört, gesagt und wahrscheinlich auch schon längst bezeugt. Schaut mal in Jesaja 9, ab Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. An Weihnachten predige ich gerne über diesen Text. Warum? Weil wir genau hinschauen müssen, was da steht. Ein Kind ist uns geboren, aber ein Sohn ist gegeben. Ihr erinnert euch noch an den Unterschied? Ein Sohn ist nicht geboren. Ein Kind ist geboren, aber ein Sohn ist gegeben. Ein Sohn ist nicht geboren. Der Sohn war vor Ewigkeit. Er ist nämlich Adonai. Er war vor Ewigkeit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigengeborenen Sohn gab. Den Sohn, den er eingeboren hat, als Kind gezeugt hat. Dieses Kind ist der Sohn Gottes. Ein Sohn ist gegeben, weil dieser Sohn vor Ewigkeit bei Gott war. Aber dieser Sohn wird Kind und er ist geboren in diese Welt. Und jetzt schaut mal, wie das Kind ist. Ihr kennt all diese herrlichen Namen. Wunderbarer Ratgeber. Ist okay, ja. Einen guten Ratgeber schätzt man. Wenn wir die Geschichte Jesu lesen, sehen wir, wie wahnsinnig gut sein Rat war. Aber jetzt schaut mal. Starker Gott heißt das Kind. Das Kind heißt starker Gott. Wer ist dieser Sohn? Er ist Gott. Dann heißt es Vater der Ewigkeit. Er wird sogar als Vater der Ursprung aller Ewigkeit bezeichnet. Das ist Adonai. Was noch? Fürst des Friedens. Und jetzt? Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Auf dem Thron Davids. Wer ist er? Der Christus, der Messias, der Sohn. Davids ist der Sohn Gottes. Was verstanden die schriftgelehrten Pharisäer nicht, als Jesus sagte, wie kann David ihn Herr nennen, Adonai, wenn er sein Sohn ist? Und sie müssen sagen, ah, ist ja klar, weil es steht geschrieben, er wird mein Sohn sein. Es steht geschrieben, Gott wird ihn zeugen. Es steht geschrieben, sein Name wird Immanuel heißen. Es steht geschrieben, dieser Sohn war in Ewigkeit und wurde in die Welt hineingeboren. Das steht alles geschrieben, ja wo? Psalmen, Propheten, ich habe euch nur ein paar bekannte Stellen gegeben. Und das sind die Klassiker, die kannten sie sehr gut. Aber sie verstanden nicht, um wen es da geht, um was es da überhaupt geht. David redet halt über was, Jesaja redete über irgendwas, aber nicht über den Christus. Sie lagen im Irrtum, warum? Weil sie nicht verstanden, um wen es eigentlich geht. Sie verstanden nicht, um wen es eigentlich geht. Geht mir wieder zurück und ich schließe die Predigt für heute so. Wirklich, ich sage das wirklich mit demütigem Herzen, noch vieles habe ich euch zu sagen. Das ist der Schlüssel meiner Theologie, die Aussage, die hier Jesus tätigt. Es bringt auf den Punkt, wie ich die Propheten lesen soll, wie ich verstehen soll, die Göttlichkeit Jesu, dass es in den Propheten und im Alten Testament darum geht, dass Gott Mensch wird, um die Menschheit zu erlösen. Dass es absolut notwendig ist, zu glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, sonst kann er nicht für uns sündlos ein Leben leben, das wir nicht leben können. Und er musste Mensch werden, sonst konnte er für uns nicht sterben. So gibt es keine Rechtfertigung in unserem Wandel und es gibt keine Stellvertretung in unserem Tod, wenn er nämlich nicht beides gewesen wäre. Es gäbe sonst keine Erlösung. Wenn man nicht glaubt, dass er Gottes Sohn ist, dann gibt es für dich keine Erlösung. Gibt es keine, weil er dann nicht sündlos gewesen wäre. Aber wenn er nicht Mensch gewesen wäre, dann hätte er nicht für dich sterben können. Keine Stellvertretung. Die Erlösung wäre dahin. Das ist das Grundsatz unseres Glaubens. Kein Wunder gibt es kein Thema, das so angefochten wird wie dieses. Weil damit deine und meine Rettung auf dem Spiel steht. Deine und meine Rettung. Gehen wir zurück zu Markus 12, lesen den letzten Satz. Also, David selbst nennt ihn Herr. Und woher ist er dein Sohn? Wie kann er zu gleicher Zeit Gottes Sohn sein und zu gleicher Zeit Davids Sohn sein? Versteht ihr, warum Jesus das hier als eine Antwort jetzt bringt? Sie haben gesagt, Jesus, Gott ist nur einer, also du bist ein Lästerer. Du kannst nicht der Christus, du kannst nicht der Sohn Gottes sein, weil Gott ist nur einer. Und Jesus sagt, doch kann ich. Und ich gebe euch ein Beispiel. Schlagt Psalm 110 auf. Jahwe und Adonai, guckt euch das an. Ich könnte euch Psalm 40 noch anführen, Hebräer Kapitel 10, Hebräer Kapitel 1, wo es darum geht, sagt der Hebräerbriefschreiber, zu welchem der Engel hat Gott so gesagt? Gott, dein Thron, Gott sprach zu Gott, dein Thron ist von Ewigkeit. Gott spricht zu Jesus und sagt, dein Thron ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zu welchem Engel hat Gott zu ihm Gott gesagt? Zu keinem. Aber zum Sohn sagt der Hebräer-Schreiber schon. Warum? Weil Jesus Gott ist. Ich belasse es dabei und ende es so. Und die Volksmenge hörte ihm gerne. Kein Wunder, oder? Ich weiß nicht, ob ihr mir gern zuhört, aber als Jesus das hier entfaltet hatte, das war für sie neu. Sie haben noch nie in dieser Art und Weise Psalm 110 gelesen. Sie kamen noch nie mal auf die Idee zu überlegen, was meint David, als er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Die haben noch nie mal gemerkt, dass David über Christus redet, indem er sagt, dass Gott zu ihm gesagt hat, was er über Jesus gesagt hatte. Sie haben ganz anders die Psalmen gelesen, dass David über sich redet und über den Messias und über das irdische Königreich, über die irdischen Feinde, das haben sie gelesen. Sie kamen nicht auf die Idee. Auf einmal hörten sie aber eine neue Art und Weise, die Schrift zu lesen. Und sie hörten gerne. Sie hörten gerne zu. Und jetzt die letzte Frage. Was ist zwischen diesem Mittwoch und dem Freitag passiert? Was ist passiert? Am Mittwochabend hören sie große Volksmenge, erstaunt gerne seiner Lehre. Es vergeht ein Tag und am nächsten Tag schreien sie alle, Kreuze gehen. Wie kann das sein? Nach so einer Auslegung, nach so einer Predigt, nach so einer Beweisführung, nach so einem Staunen, wie kommt es dazu, dass nur ein Tag verging und sie ihn hassten? Lesen wir das Markus-Evangelium weiter. Wir müssen folgen. Es kommen noch einige Perlen, die uns erklären werden, wie man von so einem Staunen in einen Christushass kommen kann. Und nur weil man eine Predigt gut findet, heißt noch lange nicht, das verstanden bzw. daran geglaubt zu haben und Gott die Frucht gebracht zu haben, die ihm zugesteht, nämlich Glaube. Ich möchte beten.